Ach, danken dir, wir loben und ehren dich, weil du so Wunderbares an uns gemacht hast. Du hast uns erlöst, du hast uns erkauft durch dein teures Blut, du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, wo wir auch immer wieder drüber staunen dürfen, wie du zu uns redest und uns ermutigst für den Weg mit dir. Lass du auch den heutigen Abend zu unserer Erbauung und zu deiner Verherrlichung und zum Bau deiner Gemeinde dienen. Amen. In den letzten beiden Bibelabenden zum Epheserbrief haben wir gesehen, was für ein großes Vorrecht es ist, in der Verbindung mit Jesus zu leben. Wir haben einmal die großen Schätze gesehen, den großen geistlichen Segen, den wir in Christus haben. Aber dann haben wir auch gesehen, was für ein Vorrecht das ist, mit Christus verbunden zu sein, indem die große Kraft Gottes wirksam ist. Und durch Christus ist er diese große Kraft Christi auch an uns Gläubigen wirksam und durch uns hindurch. Heute fahren wir fort zu betrachten, was für ein großes Vorrecht das ist, mit Christus verbunden zu sein. Und zwar tun wir das anhand von einem Vorher- und Nachher-Vergleich. In Epheser 2, Vers 10, da haben wir so einen Vergleich und wir kennen ja solche Vorher- und Nachher-Vergleiche von der Werbung zum Beispiel. Da wird ein Putzmittel beworben oder da wird ein Diätmittel beworben oder da wird eine handwerkliche Dienstleistung beworben und dann sieht man, wie es vorher aussah. Also ein bisschen schmutzig oder ein bisschen dick oder irgendwie hässlich oder so. Und dann sieht man, wie es nachher aussieht. Und das ist dann total gut und dann ist man total begeistert. Und vielleicht kennen wir das auch aus eigener Erfahrung schon, dass es wirklich so ein Putzmittelchen gibt, was wirklich super ist. Also meine Frau, die war mal eingeladen zu so einer Putzparty und sie hat dann gerade eingekauft und es hat sich bewährt. Also es gibt wirklich so ganz gute Mittelchen, die vorher und nachher, wo es dann einen riesengroßen Unterschied ist und wo man sagen kann, das hat sich gelohnt, da dieses Putzmittelchen zu kaufen oder diesen Handwerker zu engagieren oder so. Wir beschäftigen uns jetzt mit Christus, was er bewirkt in unserem Leben, wie das Vorher und das Nachher aussah bei unserer Bekehrung. Wir lesen dazu Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, und nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit hineinversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In Vorher-Nachher-Vergleichen in der Werbung, da wird das Vorher meist viel schlimmer dargestellt, wie das im normalen Alltag so ist. Also der Teppichboden, wo man dann den Staubsauger kaufen soll, der ist viel schlimmer verschmutzt, wie wir so aus unserem Alltag kennen. Wir haben drum die Finken an, wenn wir ins Haus eingehen. Ja, und wenn wir jetzt hier diesen Bibeltext lesen, da könnten wir fast meinen, wir haben es hier auch so mit einer Übertreibung zu tun beim Vorherzustand. Also bevor ein Mensch zu Jesus Christus findet, ja, was wird denn da alles gesagt? Und das gilt ja auch für uns, bevor wir zu Jesus Christus fanden, bevor wir uns bekehrt haben und die Wiedergeburt erlebt haben, wie wird hier dieser Zustand geschildert? Es heißt hier, wir waren tot durch Übertretung und Sünde. Übrigens, wenn hier vom Tod die Rede ist, da müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, die Bibel kennt drei verschiedene Arten von Tod. Das erste ist der geistliche Tod, wo jeder Mensch von Natur aus ist, aufgrund der Trennung von Gott. Das ist der geistliche Tod, aufgrund von der Sünde. Dann gibt es den physischen Tod, also wenn unser Leib einmal stirbt, das ist der physische Tod. Und dann gibt es die dritte Art von Tod, nämlich der zweite Tod. Wenn ein Mensch geistlich tot stirbt, physisch stirbt, dann kommt der zweite Tod, das ist das ewige Verderben in der Hölle. Hier ist die Rede vom geistlichen Todsein. Aufgrund unserer Sünden, aufgrund unserer Übertretung sind wir geistlich tot. Und wie zeigt sich das, dass wir geistlich tot sind von Natur aus? Das zeigt sich darin, dass wir uns an der Lebensweise der Welt orientierten, dass wir so leben, wie man sonst in der Welt lebt, nach den eigenen Begierden, sprich nach den eigenen Wünschen, nach den alten Gedanken. Man lebt so, wie man es für sich selbst für gut und richtig hält. Also man lebt nach den eigenen Vorstellungen. Man kann auch sagen, man lebt nicht so, wie es Gott und sein Wort sagt. Und wenn man nach den eigenen Vorstellungen lebt, nicht so, wie es Gott sagt, dann lebt man im Ungehorsam Gott gegenüber. Das ist der Zustand vom geistlich toten Menschen, dass er nicht ein Hörer und Täter des Wortes Gottes ist, dass er im Ungehorsam Gottes lebt. Und jetzt steht hier weiter, dass ein solcher Mensch zugleich auch unter der Herrschaft des Teufels ist. Unter der Herrschaft des Widersachers Gottes. Und in so einem Zustand waren wir, wo wir noch nicht zu Christus gehört haben. Und als Folge von dem waren wir Kinder des Zorns. Wir hatten nichts anderes zu erwarten als das Strafgericht Gottes für unsere Sünden. Klar, je nach Lebensstil von einem Menschen kommt die Sündhaftigkeit eines Menschen stärker oder weniger stark zum Ausdruck. Es gibt Menschen, die leben so ein böses Leben, so abscheuliche Taten können die vollbringen, da kann man nichts anderes als sagen, der ist vom Teufel geritten. Aber jetzt gibt's auch ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, vielleicht auch in unserer Nachbarschaft, da muss man sagen, menschlich gesehen leben die ein ganz vorbildliches und gutes Leben. Menschlich gesehen, Chapeau. Also, da können sich manche Christen eine Scheibe von abschneiden. Und dann zu sagen, so ein Mensch, der soll unter der Herrschaft vom Teufel leben. Also wie kann man das sagen? Das kann man deshalb sagen, weil dieser Mensch nicht an Jesus glaubt. Weil dieser Mensch nach den eigenen Vorstellungen, nach den eigenen Gedanken lebt, was ein gutes und vorbildliches Leben ist. Und nicht danach fragt, und was sagt Gott, was ein gutes und vorbildliches Leben ist. Und weil so ein Mensch letztendlich nicht Gott, dem Schöpfer, die Ehre dafür gibt, sondern einfach so lebt, wie er es für richtig hält, weil er sich selbst Gesetz ist und nicht auf den Gesetzgeber von uns Menschen, den lebendigen Gott, hört. Deshalb kann man sagen, ist auch so ein Mensch letztendlich unter der Herrschaft vom Teufel. Er hört nicht auf Gottes Wort, sondern er hört auf seine eigenen Gedanken und Vorstellungen vom Leben. Und wenn man meint, es geht auch ohne Jesus kann ich gut leben, auch ohne Jesus kann ich Gott angenehm sein, dann ist das eine Lüge vom Teufel. Dann lässt so ein Mensch sich vom Teufel letztendlich beeinflussen. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir hier einen klaren Blick haben. Einmal für uns selbst. Nämlich nicht, dass wir auf die Idee kommen, ach, mit der Sünde zu spielen, das ist doch nicht ganz so tragisch. Oder dass wir meinen, als Christ, da höre ich schon ein bisschen auf die Bibel, aber ich kann genauso gleichwertig auch auf meine eigenen Wünsche und Vorstellungen hören. Nein, wir wollen ganz klar bei uns im Bewusstsein haben, diese Lebenseinstellung gehört bei uns der Vergangenheit an. Diese Lebenseinstellung gehört bei uns der Vergangenheit an. Wir wollen nicht mehr liebäugeln mit der Lebenshaltung, die wir hatten, bevor wir zu Jesus Christus gekommen sind, bevor Jesus die Herrschaft über unser Leben bekommen hat. Nein, wir wollen ganz klar sagen, ich habe mein Leben in Jesu Hand gegeben. Er ist jetzt mein Herr und mein Heiland. Und das alte Leben soll da bleiben, wo es ist, nämlich wir haben das in den Tod gegeben. Aber auch im Hinblick auf unsere Mitmenschen, die noch Jesus noch nicht kennen, wollen wir ganz klar diesen Blick behalten. Denn wo wir sehen, dass Menschen, die ohne Jesus verloren gehen, menschlich gesehen ein ganz gutes Leben führen, dann hilft uns dieser klare Blick zu sehen, und diese Menschen sind doch arm dran, weil sie Jesus nicht haben. Diese Menschen, die sind geistlich auf dem Holzweg. Sie sind im Grunde genommen in einer Notlage. Und deshalb ist für uns dieser Blick ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, wer Jesus nicht hat, der ist auf dem Holzweg. Und mag er noch ein so menschlich gutes Leben führen, so ein Mensch ist trotzdem ohne Jesus unter der Herrschaft vom Teufel. Das dürfen wir nicht vergessen. Und sehen so die Notwendigkeit der Rettung dieses Menschen an. Ja, wir wollen ganz klar diesen Blick beibehalten, wie der Zustand der Menschen ohne Jesus aussieht. Das ist ein verlorener Zustand. Nächstes Jahr im November, da haben wir ja die Live-on-Stage-Evangelisation hier im Großraum Bern, wo wir uns auch dran beteiligen. Und eine Sache, die uns als Ältestenrat sehr am Herzen liegt und lag, auch für die Entscheidung, dass wir dran teilnehmen, ist, dass dort auch ganz klar diese Sache gelehrt wird, dass man ohne Jesus verloren ist. Und das wird da klipp und klar gelehrt, auch bei dieser Evangelisation. Es wäre ja nicht Liebe zu unseren Mitmenschen, wenn wir ihnen sagen, was ihr wahrer Zustand vor Gott ist. Sondern das ist Liebe. Dass, wo wir verlorene Menschen sehen, dass wir sie auch über ihren Zustand informieren und dann auch das Rettungsangebot verkünden. Übrigens, nur dann kann ja ein Mensch das Rettungsangebot Gottes annehmen, wenn er auch weiß, ich bin verloren. Und deshalb wollen wir auch ganz klar davon reden. Das ist also der Vorherzustand gewesen. Und bei so Vorher-Nachher-Vergleichen kommt ja dann auch immer das Wundermittelchen, ob es jetzt ein Putzmittel ist oder sonst irgendwas. Hier in unserem Fall wissen wir, was das Wundermittel ist. Jesus Christus. seine Gnade. Wir lesen hierzu nochmals die Verse 4 und 5. Da heißt es: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und dann noch die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aus Liebe zu uns hat Gott seinen Sohn auf die Welt gesandt, damit er am Kreuz von Golgatha das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Für unsere Sünden hat er gezahlt. Er trug die Strafe für unsere Sünden. Durch ihn können wir Vergebung der Sünden haben und können jetzt hineinversetzt werden in das Reich Gottes. Herausgerissen von dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Lichts. Und das Geschenk, das bietet Gott allen Menschen an, gratis und franco. Eben, aus Gnade. Wir können dieses Geschenk uns nicht irgendwie verdienen durch fromme Werke, durch Leistungen. Denn es ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen, ein Geschenk kann man nur annehmen, aber nicht verdienen. Das ist ein Geschenk von Gott, der reich ist an Erbarmen und groß an Liebe. Das ist für uns auch immer wieder ganz wichtig, dieses große Erbarmen und Gottes große Liebe vor Augen zu haben. Wieder einmal für uns selbst und dann auch für unsere Mitmenschen. Für uns selbst. Manchmal ist es so, dass wir selbst uns unter einen frommen Leistungsdruck stellen. Wir machen uns selbst Druck im Hinblick auf die stille Zeit. Wir denken, ein guter Christ, der macht treu und regelmäßig seine stille Zeit bis eine Stunde wie 5 Minuten. Und wenn man das mal verpasst hat, dann macht man sich schnell ein schlechtes Gewissen. Und warum macht man sich ein schlechtes Gewissen? Man denkt, jetzt habe ich meine fromme Pflicht verletzt. Jetzt ist Gott mit mir nicht zufrieden, weil ich meine fromme Pflicht verletzt habe. Oder wir machen uns anderweitig Druck. Wir denken, es ist der Auftrag Gottes, das Evangelium weiterzubringen. Ja, klar, ist ganz biblisch, das Evangelium weiterzubringen, Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Das Evangelium muss an den Mann und an die Frau gebracht werden. Und dann schaut man sich an und stellt sich die Frage, und wann hattest du das letzte Mal ein Gespräch über den Glauben? Und dann wird es einem vielleicht ein bisschen peinlich und denkt, ja, ist schon ein bisschen lang her. Und eigentlich sollte ich und jetzt muss ich wieder. Und dann macht man ein schlechtes Gewissen und sagt, und jetzt habe ich hier einen Druck. Gott hat uns nicht aus Erbarmen und aus Liebe gerettet, dass wir dann als Gläubige plötzlich unter einem großen Pflichtgefühl und einem großen Druck unser Leben führen müssen. Sondern auch nachdem wir gläubig geworden sind, gilt Gottes großes Erbarmen und seine Liebe zu uns. Und aus dieser Haltung, Gott ist ein erbarmungsvoller und ein liebevoller Gott, der das Gute für uns will. Aus dieser Perspektive heraus wollen wir unsere stille Zeit machen und wollen wir das Evangelium weiterbringen. Denn achten wir mal drauf. Wenn wir nur eine fromme Pflicht erfüllen bei der stillen Zeit, dann machen wir die stille Zeit nicht mit Freude und dann löscht es uns irgendwann ab. Aber wenn wir die stille Zeit so machen, Gott ist, jetzt will mich Gott beschenken durch sein Wort. Und in der Zeit des Gebets, da will Gott mich erquicken. Da geht es nicht darum, Gott zufriedenzustellen, sondern da geht es darum, sich von Gott beschenken zu lassen. Und dann können wir mit einer ganz anderen Haltung unsere stille Zeit machen. Und dann wird die stille Zeit sehr viel erfüllender. Und auch beim Evangelisieren ist das so. Wenn wir das Evangelium weitergeben aus einem Pflichtgefühl heraus, das merken unsere Mitmenschen. Die merken, die stehen da unter einem frommen Druck und was die mir da weitergeben, das wirkt irgendwie komisch. Das merken die. Aber wenn wir begeistert sind von Gottes großes Erbarmen, von seiner großen Liebe an uns, wie er sich uns gegenüber erbarmt hat und uns mit seiner Liebe beschenkt hat und das unser Herz erfüllt. Und dann geben wir von diesem Reichtum weiter und sagen, auch dich möchte Gott beschenken mit seiner Liebe. Dann können wir ganz anders das Evangelium weitergeben. Jesus hat gesagt, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und unser Herz soll voll sein von Gottes großer Liebe und von seinem Erbarmen. Wir sind nicht gerettet aus unserer Pflichterfüllung heraus, sondern aus seinem Erbarmen, aus seiner Gnade. Und von dem soll unser Herz erfüllt sein. Und da wollen wir Gott auch immer wieder für danken, dass er so eine große Liebe zu uns hat. Aber auch im Hinblick auf unsere Mitmenschen ist das ganz wichtig, dass wir den Blick haben, Gottes Erbarmen und seine große Liebe gilt auch unseren Mitmenschen. Denn wahrscheinlich kennen wir alle Leute, wo wir denken, ach, ist das jetzt eine mühsame Persönlichkeit? Oder wir haben es mit Leuten zu tun, die haben uns Dinge angetan oder Dinge über uns gesagt, wo wir sagen, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Solche Menschen mit denen zu tun zu haben, Katastrophe. Oder manchmal haben wir es auch mit Menschen zu tun, die sind beladen mit ganz vielen Problemen. Und wenn wir dann denken, und jetzt soll ich mich auf die Person einlassen, da kommt ja ein Problem nach dem anderen, ja, da gibt es gar keine Lösung. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Ja, mit solchen Leuten haben wir manchmal zu tun. Und da ist es wichtig, dass wir nicht einfach diese Menschen nur nach menschlichen Kriterien beurteilen und sagen, und Schluss, aus, fertig, sondern dass wir sehen, auch solchen Menschen gilt Gottes großes Erbarmen und seine Liebe. Und jetzt ist es interessant, wenn wir jetzt unsere Mitmenschen, gerade auch diese schwierigen Mitmenschen, nicht einfach nur nach menschlichen Maßstäben beurteilen, sondern immer auch den Blick haben, und wie sieht Gott diese Person? Und sehen, ja, auf menschlicher Ebene ist diese Person schwierig, aber Gottes reiches Erbarmen und seine große Liebe gilt auch dieser Person. Was passiert dann bei uns? Da verändert sich unsere innere Haltung diesen Mitmenschen gegenüber. Und dann können wir uns diesen Mitmenschen auch in anderer Weise gegenüber verhalten. Wir müssen dann nicht immer nur negativ über solche Menschen reden und ihnen gegenüber distanziert sein oder gleichgültig sein, sondern weil wir Gottes Erbarmen und seine Liebe kennen, die auch ihnen gegenüber gilt, können wir das Gute für die Menschen suchen. Uns ist es dann plötzlich ein Anliegen, dass auch diese Menschen Gottes reiches Erbarmen kennenlernen können und seine große Liebe und Veränderung erfahren, nicht aus ihrer eigenen Kraft, sondern durch Jesus Christus. Und jetzt ist eins ganz entscheidend. Damit diese Veränderung durch Jesus Christus kommt, da ist ganz klar Gottes Gnade, seine Liebe da, aber da braucht es auch von Seiten des Menschen etwas. Es heißt hier, Es braucht den Glauben. In Vers 8 steht es, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben. Es braucht Glauben, dass wir die Veränderung durch Jesus Christus auch erfahren. Es nützt nichts, wenn ein Mensch um die Gnade Gottes weiß, dass das ein Geschenk ist, aber dieses Geschenk nicht in Anspruch nimmt. Von daher müssen wir ganz klar zwischen zwei Arten von Glauben unterscheiden. Es gibt den Wissensglauben und es gibt den Beziehungsglauben. Der Wissensglauben, der wird in Jakobus 2, Vers 19 dargestellt. Jakobus 2, Vers 19. Da schreibt der Apostel Jakobus: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Das ist Wissensglauben. Man weiß um richtige Wahrheiten, biblisch richtige Wahrheiten, aber es bleibt nur beim Wissen. Es kommt nicht zu einer Beziehung zu Jesus Christus. Der rettende Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass ein Mensch Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt und dann tatsächlich auch mit ihm lebt. Sprich, wenn er sich wirklich bekehrt und sich nicht nur pro forma bekehrt. Eine pro forma Bekehrung ist, wenn man einfach ein Übergabegebet spricht, aber es ist gar nicht so in Ernst meint, sondern meint mit dem Lippenbekenntnis sei es schon getan. Aber ein Lippenbekenntnis nützt nichts, sondern es muss eine echte Bekehrung sein. Wir können das ganz gut vergleichen mit einem Putzmittel. Also Putzmittel habe ich heute schon ein paar Mal gebraucht. Das wirklich sehr gut reinigt. Und jetzt geht man mal einkaufen in einem Supermarkt und dann kriegt man so eine Gratismuster von diesem super Putzmittel angeboten. Wenn man weiß, das Putzmittel da, das Gratis-Putzmittel, das putzt wirklich super. Aber man lässt es gerade an sich vorbeigehen. Man nimmt es gar nicht mit. Man nimmt dieses Geschenk gar nicht an. Ja, dann nützt einem das Putzmittel gar nichts, wenn es weiterhin dabei im Supermarkt bleibt. Oder wenn man es zwar annimmt, aber es dann irgendwo in die Abstellkammer macht und irgendwann dann entsorgt im Müllabfall, weil es einen stört oder so, dann bringt es auch nicht. Es nützt nur dann etwas, wenn man es annimmt, mit nach Hause nimmt und dann auch anwendet. So eine Vorher-Nachher-Veränderung beim Putzmittel kann man nur erleben, wenn man es auch gebraucht, wenn man es benutzt. Und so ist es auch beim Glauben. Der Glaube, der rettende Glaube, ist nicht einfach nur ein dogmatisches, richtiges Wissen von biblischen Wahrheiten, das ist auch was Wichtiges, sondern beim rettenden Glaube kommt es letztendlich auf unsere Beziehung zu Jesus Christus an, dass wir ihn als Herrn und Erlöser aufnehmen und dass er dann auch als Herr und Erlöser in unserem Leben regiert, dass Jesus in uns lebt. Es kommt auf die Beziehung zu Jesus an, dass er die richtige Stellung in unserem Leben hat. Das ist ganz wunderbar, im Epheserbrief Kapitel 5, da vergleicht Paulus ja die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde mit der Ehe zwischen Mann und Frau. Wenn die Ehe zwischen Mann und Frau nur auf dem Papier besteht, also dogmatisch, juristisch irgendwie richtig, dann ist das keine richtige Ehe, sondern die richtige Ehe, die muss auch gelebt werden und nicht irgendwie eine Scheinehe sein. Es geht darum, dass die Ehe auch gelebt wird in der Ehe, sonst wird man ja nicht heiraten. Und genauso ist auch die Beziehung zwischen Jesus und uns so, dass sie gelebt werden will und nicht einfach nur so eine schriftliche Sache sein will, irgendwie dogmatisch korrekt, sondern dass da geht es um eine Beziehung, die gelebt werden will. Jesus, er ist die Veränderungskraft in unserem Leben. Wir haben gesehen, wie das vorher aussah, in unserem Leben. Wir waren tot in unseren Sünden, wir lebten nach den eigenen Vorstellungen, wie es uns selber gefiel. Wir waren deshalb auch unter der Machtherrschaft des Teufels und hatten das Gericht Gottes verdient. Und das, was uns daraus rettet, ist Jesus Christus, sein Erlösungswerk, das er uns als Geschenk anbietet. Und jetzt haben wir ja Jesus in unser Leben aufgenommen. Er ist unser Herr, er ist unser Erlöser. Und jetzt schauen wir uns miteinander an, was das für eine Veränderung in unser Leben hineinbringt. Zunächst Vers 5, da heißt es: Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Wir sind mit dem Christus lebendig gemacht worden. Das heißt, durch den Glauben an Jesus müssen wir nicht länger in dem geistlich toten Zustand sein, sondern wir haben durch Jesus Vergebung unserer Sünden und wir haben geistliches Leben, weil wir nicht mehr in den Sünden gefangen sind, müssen wir auch den Zorn Gottes, das Strafgericht Gottes, nicht mehr fürchten. Wenn wir einmal physisch sterben, da haben wir nicht den zweiten Tod zu fürchten, das ewige Verderben, sondern wir dürfen bei Gott sein. Doch das neue Leben mit Christus bringt noch eine andere Veränderung mit sich. Nicht nur im Hinblick auf die Ewigkeit, wenn wir einmal physisch sterben, dass wir dann bei Gott sind, sondern Vers 6 und 7, da steht noch was Interessantes. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Interessant, hier wird gesagt, ihr seid mit hineinversetzt worden mit Christus in die himmlischen Regionen. Und das hat zweierlei Auswirkungen. Einmal nochmal in zukünftiger Hinblick, dass wenn Jesus eines Tages erscheint und wir ihm gleichgestaltet werden, dann wird in immer umfassendem Maß sichtbar werden, was die Güte Gottes an uns ist. Der volle Reichtum wird dann sichtbar werden. Und es gibt uns eine ganz geniale Zukunftsperspektive. Als Christen haben wir eine herrliche Zukunftsperspektive. Aber jetzt heißt es hier ja auch, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen. Das heißt, wir sind schon mit hineinversetzt in die himmlischen Regionen. Durch Jesus Christus leben wir jetzt nicht nur in der irdischen Sphäre, also körperlich, physisch leben wir auch in der irdischen Sphäre, aber zugleich haben wir noch einen anderen Lebensraum, die himmlische Sphäre. Auch das ist unser Lebensraum. Einige Leute sagen, die Christen, die sind verrückt. Können wir sagen, ja, wir sind verrückt. Wir haben noch eine andere Sphäre, in der wir leben. Können das irgendwie positiv dann auch sehen. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Anteil zu haben an der himmlischen Sphäre, noch einen anderen Lebensraum zu haben. Das bedeutet für uns, wir haben eine geöffnete Himmelstür. Das ist wunderbar. Als Gläubige haben wir eine geöffnete Himmelstür. In Hebräer 4, Vers 16 wird das so ausgedrückt, dass wir als Gläubige jederzeit Zugang haben können zum Thron der Gnade. Zu Gottes Thron haben wir Zugang durch Jesus Christus. Wir haben eine geöffnete Himmelstür. Wir können jederzeit zum Gnadenthron Gottes gehen. Und was können wir erfahren? Hilfe zur rechten Zeit aufgrund der großen Barmherzigkeit Gottes. Das ist wunderbar. Und dann haben wir noch in anderer Weise eine geöffnete Himmelstür. Nämlich durch das Wort Gottes, durch die Bibel. Durch das Wort Gottes redet Gott zu uns. Wir können Gottes Reden vernehmen, weil Gott durch die Bibel zu uns redet. Auch ein ungläubiger Mensch kann in der Bibel lesen. Aber das ist ein anderes Bibellesen, wie wo wir machen. Wir haben nämlich den Heiligen Geist durch Jesus Christus und die Heilige Schrift ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und von daher können wir auch für uns persönlich das Reden Gottes durch die Heilige Schrift vernehmen. Und ich muss sagen, diese geöffnete Himmelstür im Lesen des Wortes Gottes, im Hören auf sein Wort, das ist eine ganz andere Qualität, wie wenn wir normale Unterhaltungsliteratur lesen oder irgendwelche Ratgeber für unser Leben konsultieren. Denn wo Gott durch sein Wort zu uns redet, steht uns ein Stück weit der Himmel offen, weil hier der Schöpfer zu uns redet und uns Wegweisungen gibt für unser Leben, wo wirklich verhebt. Und noch in einer dritten Weise können wir erleben, wie der Himmel uns offen steht. Nämlich, wir können erleben, wie Gott uns im Leben hier auf der Erde führt und leitet. Wie wir nicht aufgrund unserer eigenen Gedanken und Wünsche unser Leben führen müssen, sondern wie Gott, unser Schöpfer, uns führt und leitet. In Vers 10 ist das ganz schön ausgedrückt. Da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott, er ist unser Schöpfer. Wir sind seine Schöpfung. Einmal in physischer Hinsicht, Gott hat uns mit unserem Körper geschaffen, mit all den Begabungen, die wir haben, mit all den Begrenzungen, die wir haben. Aber Gott hat uns auch geistliches Leben geschenkt. Gott hat uns auch geistlich geschaffen. Also gerade, wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Gerade in doppelter Weise sind wir eine Schöpfung Gottes. Und jetzt ist es so, weil Gott uns geschaffen hat, kennt er uns optimal. Er kennt uns wirklich optimal. Besser, wie wir uns selber kennen, kennt uns Gott. Und dieser, unser Schöpfer, sagt uns nun, und ich habe vorbereitete Werke für dich parat. Also, der uns optimal kennt, hat auch Dinge für uns vorbereitet. Gute Werke, in denen wir wandeln sollen. Und das ist eigentlich eine geniale Sache. Weil die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, die passen dann in bester Weise für uns mit unseren Begabungen und mit unseren Begrenzungen. Manchmal führt uns Gott in Werke hinein, wo wir einfach unsere Begrenzungen auch kennenlernen müssen, dass wir wissen, aha, das sind meine Begrenzungen und die sind dann wichtig für unseren Lebensweg. Und wo wir dann uns den Kopf anschlagen, dass wir wissen, aha, ich bin also ein bisschen größer gewachsen, ich muss ein bisschen niedrigere Werke tun und so. Einfach Gott führt uns in die optimalen Werke hinein, in die guten, in denen wir wandeln sollen. Und dann führt uns Gott auch in Werke hinein, die optimal unseren Begabungen entsprechen. Und das ist jetzt manchmal so eine Herausforderung, genau herauszufinden, was sind jetzt genau die vorbereiteten Werke für mich? Und da dürfen wir Gott immer wieder um Weisheit bitten, dass er uns führt und leitet. Und dann gehen wir einfach den Weg voran, Schritt für Schritt, wo Gott uns führt. Und jetzt ist es manchmal bei uns so, dass die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, ganz viel Werke sind. Hier gibt es ein Werk, was Gott vorbereitet hat, wo Gott uns hineinführt und da und das alles irgendwie gleichzeitig. Und dann hat man da 3, 4 Werke parallel, die Gott für einen vorbereitet hat. Und dann denkt man, Hilfe, wie soll ich nur das alles bestehen und bewerkstelligen. Und da können wir sagen, Gott hat es ja vorbereitet. Und meine Aufgabe ist es nicht alles aus eigener Kraft zu machen, sondern wenn Gott mich in vorbereitete Werke hineinführt, dann schenkt er auch die Kraft dazu. Oder er schenkt die nötigen Ressourcen dazu, dass er vielleicht jemand anders einen zur Seite stellt, der hilft, dann, dass alles irgendwie gemanagt wird. Oder Gott multipliziert einem plötzlich die Zeitressourcen. Wir als Familie, wir haben das so oft schon erlebt, da hat man eigentlich zu viel am Hut, hat Termine doppelt belegt und dann kriegt man plötzlich einen Telefonanruf, du, ich kann gar nicht, und im Stillen sagt man, ja, ist nicht so schlimm, und im Inneren sagt man, danke Gott. Also wo Gott uns in vorbereitete Werke führt, da hilft er einem auch. Und manchmal ist es so, dass man gar nicht so recht weiß, wie genau soll ich jetzt Gott dienen? Das sieht man gar nicht so groß vorbereitete oder großartige Werke, die Gott vorbereitet hat. Und da ist es wichtig, auch das Kleine im Alltag, das Alltägliche als vorbereitetes Werk Gottes anzusehen und im Kleinen treu zu sein, wo man vielleicht nichts Großartiges bewirken kann. Und darin wollen wir dann treu sein und tun, was Gott von uns will. Je nach Persönlichkeit, je nach vorbereiteten Werken sieht der Lebenswandel, den Gott für einen parat hat, ganz unterschiedlich aus. Vergangenen Sonntag hatte ich hier in Gümligen Charles Thomas Dutt erwähnt, der Gründer von WEG, der ein Spitzensportler war, ganz reich, und der dann seinen Reichtum weggegeben hat und dann in die Mission gegangen ist, Großartiges geleistet hat. Der hatte viele vorbereitete Werke für Gott und hat Großartiges geleistet, aber nicht jeder ist derartig von Gott begabt, physisch oder auch von den geistlichen Begabungen. Mein Vater, den möchte ich heute als Beispiel nehmen, weil der ungefähr das Gegenteil ist von dem, was Charles Thomas Dutt war. Mein Vater, der ist vom Naturell her eher langsam und kompliziert, nicht gerade redebegabt. Und wenn man seinen Lebenswandel anschaut, er hat auch sein Leben mit Gott geführt, der ist plötzlich beruflich erfolgreich gewesen, trotz seiner Kompliziertheit und Langsamkeit. Er durfte ein ganz wichtiges Glied sein, eine Säule bei der Gemeindegründung von der Freien Evangelischen Gemeinde in Ettlingen. Und dann durfte er auch Initiant und dann auch Projektleiter sein von dem Bau vom großen Gemeindezentrum, wo über 400 Leute Platz haben. Klar, viele Schwierigkeiten musste er auch durchleben. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Beim 70. Geburtstag von meinem Vater, da habe ich genau über diesen Bibelvers da mit den Werken, vorbereiteten Werken, eine Andacht gemacht und habe dann gesagt, ja, das Geheimnis davon ist, dass trotz der Kompliziertheit, trotz der Langsamkeit sowas entstehen durfte im Leben von meinem Vater. Das ist ein Wunder Gottes. Und anders kann man es nicht sagen. Dass das alles geschehen konnte, ist ein Wunder Gottes. Und das wollen auch wir in unserem Leben erfahren. Dass wir die Augen offen haben für die Werke, die Gott bei uns vorbereitet hat. Ob es jetzt großartige Werke sind oder ob es alltägliche Werke sind. Wichtig ist, dass wir in diesen Werken treu sind und wandeln in diesen Werken. Übrigens, dieses Wort wandeln ist ein sehr schönes Wort. Das griechische Wort, was hier steht, kann man auch übersetzen mit spazieren gehen, hin und her gehen. Das übersetzt man nicht mit Juffle oder so, stressen oder so, sondern eher mit spazieren gehen. Wir stressen hier manchmal ein bisschen gern, aber wir sind hier im Bernbiet, da tut man wandeln. Und so wollen wir unser geistliches Leben führen. Wir wollen uns nicht selber unter Druck setzen und sagen, das muss ich machen und jenes und dass Gott mit mir zufrieden ist und diesen Leistungsausweis muss ich vor Gott bringen, sondern wir wollen wandeln. Das heißt, ein Schritt nach dem anderen gehen. Das, was Gott für uns vorbereitet hat, tun. Übrigens, wenn wir das lassen, was Gott für uns nicht vorbereitet hat, dann laufen wir nicht Gefahr von einem Burnout, sondern da wandeln wir. Beim Wandeln kann man in kein Burnout reinkommen. Also wir wollen in den Werken wandeln, wo Gott für uns vorbereitet hat. Und das ist eine ganz andere Lebensqualität. Wenn wir so die Lebensqualitäten vergleichen ohne Christus, das selbstbestimmte Leben nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen und das Leben im Wandel mit Christus. Das sind zwei total unterschiedliche Lebensqualitäten. Das eine, man muss selber sich Gedanken machen, was will ich alles erreichen und meine Wünsche verwirklichen und so. Und dann kommt man ein bisschen in Stress, weil es so viele Möglichkeiten gibt hier in der Welt und ja, nichts verpassen zu müssen, dürfen, was cool ist. Also das kann uns unter einen wahnsinnigen Stress bringen. Und dann hat man darüber hinaus noch die düstere Zukunftsperspektive, den Zorn Gottes, den zweiten Tod und die Lebensqualität, die wir haben in Jesus Christus. Wo wir wissen dürfen, Gott hat einen Plan für mein Leben. Er, der mich optimal kennt, der mein Schöpfer ist, hat gute Werke für mich vorbereitet. Die kann ich erkennen, wenn ich im Gebet und im Hören auf sein Wort lebe. Und wenn wir in diesen Werken wandeln, erfahren wir, wie Gottes Plan mit unserem Leben zur Vollendung kommt. Und das ist wunderbar, einen solchen Lebenswandel zu führen, in der Abhängigkeit von unserem Gott und Schöpfer, der uns kennt und der uns führt. Und das ist mein großes Anliegen für uns Gläubige, dass wir Vorbilder sind in diesem Wandel mit Gott. Dass die Menschen um uns, die ihren selbstbestimmten Lebensweg führen, an uns sehen, jawohl, es lohnt sich mit Gott zu wandeln, in den guten wie in den schweren Zeiten des Lebens. Und so können wir dann auch ein Zeugnis sein für unsere Mitmenschen, sie einzuladen, mit in die Gemeinschaft von Jesus Christus zu kommen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben gegeben hast als Erlösungswerk für uns. Dass wir nicht mehr ein Leben führen müssen unter der Selbstbestimmung, unter der Herrschaft vom Teufel, in Sünden, in Übertretung, sondern dass wir einen neuen Lebenswandel führen dürfen, unter deiner Führung. Danke, dass du, der du uns geschaffen hast, gute Werke für uns vorbereitet hast, dass du einen Plan für unser Leben hast. Und unser Anliegen ist, dass noch viele Menschen, gerade auch an unserem Lebenswandel und an unserem Lebenszeugnis, sehen können, es lohnt sich, mit dir unterwegs zu sein. Schenk du uns auch immer wieder Möglichkeiten, Menschen einzuladen, in die Gemeinschaft mit dir zu kommen, dieses wunderbare Geschenk in Anspruch zu nehmen, die Gnade, die du für uns parat hast. Amen.